Hallo und herzlich willkommen zu Yum Yum Hustlers. Heute mit mir, Alex Mariah. Und nicht mit Alicia Ava, sondern mit Aminata Belli. Oh mein Gott.
Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Ich freue mich, dass du hier bist.
Ich bin heute die Ausfallhilfe.
Nein, das ist eine Lüge. Ich möchte das mal ganz kurz hier aufklären, bevor die hier irgendwas Stay Toxic Hashtag irgendwie verbreitet. Eigentlich war geplant, dass Alicia auch mit uns hier sitzt, zu dritt.
Aber dann hat sie gehört, dass ich komme und hat gesagt, ich
kein Bock. Ja. Nee, die hatte dann einfach Besseres zu tun, hat gedacht, das andere macht mehr Spaß und hat uns hier einfach sitzen lassen.
Und das ist aber völlig okay, weil ihr wisst ja jetzt noch nicht, was sie gemacht hat. Ich weiß aber, warum sie nicht hier ist und es ist so krass. Also ihr
Oder?
Müsst auf jeden Fall, ihr müsst gespannt sein und euch darauf freuen, wenn es alle hören dürfen.
Stay tuned.
Mhm.
Weißt du, was auch krass wird? Ich glaube, Donnerstag.
Ja.
Weil Aminata und ich sitzen heute nicht zum ersten Mal zusammen. Ja gut, obviously nicht. Aber das ist der zweite Tag in Folge, wo wir was Job-Relatedes zusammen machen dürfen.
Ja, weil ich aber auch gestern schon erfahren habe, dass Alex gar nichts mit mir privat macht. Wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, an diversen Orten. Aber ja, meistens beruflich. Und gestern war Alex zu Gast in der Talkshow Dieb und Deutlich, die auch ich mit moderiere. Und wir hatten ein richtig gutes Gespräch, fand ich. Es war unterhaltsam, es war aber auch empowernd, es war richtig wichtig und ehrlich. Und ich glaube, das werden sehr, sehr viele Leute sehr gern hören und sehen. Und ihr Zuhörer und ZuhörerInnen natürlich sowieso, weil wenn ihr diesen Podcast hört, dann wollt ihr Alex auch sehen, ne?
Also ich muss auch sagen, das war jetzt nicht die allererste Talkrunde, die ich gemacht habe, aber das war einer, würde ich sagen, der Top 3 Talkrunden, in dem ich mich am besten aufgehoben gefühlt habe. Es war so gar nicht so dieses aufgeregt Gefühl, wobei man dazu ja auch sagen muss, ich bin schon so eine Stone Cold Bitch und die maximale Reaktion, die man bei mir wahrscheinlich hervorruft, ist eher so Aggression als jetzt irgendwie so Unbehagen. Beziehungsweise das Unbehagen wird in Aggression gerne umgewandelt. Aber es war ein richtig schöner Safe Space, fand ich.
Schön. Das freut mich voll zu
Danke
hören.
Dafür.
Es hat sich für mich auch richtig gut angefühlt und war voll schön. Also ich finde, es war jetzt bisher die beste Sendung dieser Staffel auf jeden Fall.
Oh, wow.
Deshalb guckt es euch an in der ARD Mediathek oder am NDR Fernsehen oder auf YouTube. Aber wir teilen es dann, wenn es soweit ist. Also Donnerstag in der ARD Mediathek.
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was meine größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Dass gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss das sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 in Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt ein Der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lilane Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen, deswegen würde ich an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung.
Man muss auch dazu sagen, auch wenn sie für mich eine Arbeitsfreundin ist, weil ich mache mit ihr nichts privat.
Wir haben gestern Abend eigentlich noch was Privates gemacht. Und wir sind so durch die Straße gelaufen. Und Alex war so, es ist schön hier, aber ich mache hier nie was Privates. Ich so, ja, das ist doch gerade privat. Und sie so, nee, ist Arbeit.
Also es hat halt angefangen, ich bin nicht nach Hamburg gekommen, um in Hamburg zu chillen. Ich bin zum Arbeiten hierher gekommen.
Gut, aber wo gehst du denn in Deutschland hin, um zu chillen? Sag mir mal einen Ort in Deutschland.
Tegernsee?
Ich war so kurz davor zu sagen, es ist ein Öst. Okay.
Also so, weißt du, ich würde aufs Land fahren. Ich glaube, ich würde eher in die Eifel fahren, um zu chillen, als nach Hamburg. Ist eine steile These, aber...
Ja, ich denke halt immer, du hast alles in Deutschland, außer Düsseldorf. Deshalb würdest du auch nirgends irgendwo privat hinfahren, sondern dann halt in ein anderes Land.
Obwohl, ich muss ja sagen, ich habe da letztens drüber nachgedacht, weil es ist nicht ganz falsch. Ich habe ja so eine cholerische Ader, ne? Ich glaube, das wissen alle Menschen, die mich mal 5 Minuten erlebt haben. So, das ist es sehr schnell oben, mein Puls. Er ist aber auch sehr schnell wieder unten. Und ich hasse ja Berlin. Gerade habe ich eine gute Phase mit Berlin. Ich fahre nächste Woche eine Woche hin und das ist eine Menge privat davon. Die Hälfte der Zeit habe ich verlängert.
Wieso einfach bist du denn? Wieso denn?
Ich glaube, es wird wärmer draußen und vielleicht projiziere ich auch gerne meinen cholerischen Anfällen, gerade dass mich einfach irgendwelche anderen Dinge nerven und dann ist das halt gut, in sowas Universellem wie Regenfall in Hamburg zu kanalisieren. Hast du das nicht manchmal?
Ich habe es nicht genau verstanden.
Nee.
Meinst du, dass du genervt bist und dann willst aber lieber genervt sein von der Stadt?
Ich bin auch manchmal einfach gerne offensichtlich genervt. Ich reg mich einfach gerne auf, ich weiß nicht.
Aber warum eigentlich? Warum regst du dich so oft auf?
Vielleicht gibt mir das so ein Gefühl von am Leben sein. Weißt du, das ist so, wir haben gestern darüber gesprochen, das war jetzt natürlich in einem ernsteren Kontext, aber so das Füllegefühl, das spüre ich. Mhm. Sauersein spüre ich auch.
Also eigentlich sind es Emotionen.
Ja, so ausgeglichen zu sein und durch Hamburg zu laufen, das spüre ich jetzt nicht so präsent, wie wenn ich sauer bin.
Vielleicht musst du mal so Akupunktur oder so machen. Oder so Schmerzen. Ich glaube, Schmerzen wäre was, was du gut findest.
Ich muss so ein meditatives Retreat, glaube ich, mal machen. Nee, mich auf die positiven Dinge konzentrieren.
Sowas, wo jemand...
Ayahuasca.
Oder so, ja.
Machst du es mit mir?
Ich würde das nicht gern machen.
Nein,
ich hab da,
aber du brauchst es ja eigentlich auch nicht.
Mich stresst das total schon, der Gedanke. Was ist, wenn du da... Also, nee, ich finde es ein bisschen gruselig.
Ayahuasca?
Mhm. Ich würde es vom Ding her voll gern machen, aber ich habe Angst davor, dass ich irgendwie hängen bleibe oder so. Ich weiß nicht, was dann passiert, was danach mit mir ist. Und ich habe mich voll gefunden und habe sehr viele Antworten, die ich brauchte, habe ich schon beantworten können.
Krass.
Und ich glaube, also da sind natürlich noch Sachen, die irgendwie gemacht werden müssen, so, aber irgendwie fühle ich es nicht so. Aber vielleicht ja später auch mal. Es gibt ja viele ältere Leute auch, die das machen. Oder letztens hat mir jemand erzählt, der das mit ihrem Sohn gemacht. Das fand ich irgendwie süß. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen...
Kriege ich Beklemmungen, während du das erzählst, wenn ich jetzt mal vorstelle, das mit meiner Mutter zu machen.
Ja.
Das ist eine Grenze und so eine Distanz, die ich nicht überschreiten möchte. Wobei, es ist total witzig, weil ich hatte in meiner Jugend ein relativ distanziertes Verhältnis zu meiner Mutter. Kein besonders schlechtes, kein besonders gutes, aber so, ich war so ein richtig unerziehbares Kind. Und ich habe mir gedacht, ich bin total autonom und meine Mutter, die darf teilhaben. Und wenn sie nett ist, dann darf sie teilhaben und wenn nicht, dann lasse ich sie halt auch nicht rein. Also ich war so richtig schlimm.
Ja, man denkt ja auch eh, die wissen eh nichts.
Aber war das bei dir auch so? Weil ich sehe, also jetzt mittlerweile habe ich ein richtig gutes Verhältnis zu meiner Mutter und ich sehe dich auch immer mit deiner Mami.
Ja, also früher hatten wir nicht, kein wirklich, doch wir hatten ein gutes Verhältnis, aber es war auch so, wie du sagst, von wegen, Also weil jetzt nicht, manche Leute sind ja so, meine Mami ist meine beste Freundin, also das auf gar keinen Fall.
Aber mittlerweile würde ich das schon irgendwie sagen, von mir und meiner Mama.
Also meine Mutter ist da ganz strikt und trennt es auch klar und sagt, sie ist nicht meine Freundin. Das kann sie auch nicht sein, denn sie ist ja meine Mutter. Und eine Mutter und eine Freundin ist etwas anderes für sie. Ich so, ja, es gibt aber auch Leute, die sagen, meine Mutter ist meine Freundin. Und ich so, nee, das geht nicht. Wie soll das denn gehen? Also ich teile ja, es gibt ja Sachen, die teile ich nicht mit dir, weil du bist ja meine Tochter. Und ich teile ja auch Sachen mit ihr nicht, weil sie ist halt meine Mutter. Weil es aber auch so ein bisschen Brüder oder so ist bei uns in der Familie, glaube ich. Also man spricht einfach über gewisse Dinge nicht, mit denen man mit Freundinnen halt sprechen würde. Deshalb ist nicht meine Freundin, aber meine Mutter halt. Und jetzt haben wir ein super gutes Verhältnis und irgendwie geht das alles voll klar, aber so
700.000 Antworten auf deine Storys jeden Tag.
Die ist aber auch, sie schreibt mir. Eben war ich noch bei Freunden und die Mutter der Freundin war auch da. Und ich bin zusammen mit denen auch aufgewachsen und dann war so, ja, wie geht's deiner, oder was macht deine Mutter oder so. Und ich war so ganz ehrlich, kein Plan. Ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte und dachte, es ist so komisch, weil gleichzeitig ballert meine Mutter mich einfach zu mit Nachrichten auf WhatsApp und Instagram und ich weiß eigentlich immer, was sie macht, aber es ist so viel, die schreibt mir so viel, das sind auch sehr viele witzige Sachen, aber es ist...
Ich finde es so witzig, weil gestern haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich ja so voll das Schamgefühl habe, was gerade so Intimität angeht, was ich bestimmt auch so ein bisschen von meiner Mutter mitbekommen habe, weil eben über Sex redet man zum Beispiel nicht. Mittlerweile, als du es eben gesagt hast, man erzählt der Mutter nicht Dinge, die man seinen Freunden erzählt. Ich habe meiner Mutter schon erzählt, als ich so im Auto saß und sage, ja, ich treffe mich jetzt mit so einem Typen. Eigentlich total weird, dass das so ein Trauma in mir hinterlassen hat, aber mittlerweile, dass sich so umgedreht hat und ich meiner Mutter solche Dinge erzähle. Ich erzähle einfach alles ungefiltert.
Es gibt auch Leute, die erzählen nur ihrer Mutter die intimsten Sachen, weil die sich so close fühlen. Erzählst du deiner Mutter aber auch so wirklich intim, also wie das denn zum Beispiel war mit dem Typen und so? So
nee.
Ganz explizit?
Also mal abgesehen davon, dass es ja meistens überhaupt gar nicht dazu kommt, weil ich nach 5 Minuten mir denke, der Typ ist viel zu hohl. Ich darf ganz bestimmt nicht auf mein Höschen. Auch so eine leichte Überheblichkeit, wenn ich mich mit meinem treffe, muss ich leider sagen. Also sie müssen nur eine Sache falsch machen und ich denke mir so, Bob, bist du dumm? Und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Und es ist jetzt auch nicht so, bevor ich mich mit irgendjemandem getroffen habe, dass ich jetzt mir denke, oh, ich muss doch meine Mutter anrufen und der das erzählen. Sondern wenn ich im Auto saß und die hat mich angerufen, dann erzähle ich der das halt so, ne?
Das hätte ich meiner Mutter aber auch erzählt. Oder ich habe auch manchmal Sachen. Aber ich weiß nicht, es gibt... Also weiß ich auch nicht. Irgendwie gibt es so eine Grenze von Dingen, die man mit seiner Mutter macht oder nicht für mich.
Mhm. Zum Beispiel, was für mich eine Grenze war, ich habe gestern bei euch davon erzählt, von der Vergewaltigung. Das konnte ich meiner Mutter nicht erzählen. Und ich finde, bis heute finde ich es total schlimm, wenn sie mit mir darüber sprechen will. Ich finde das irgendwie total übergriffig. Ich denke mir so, das ist ein Schritt zu viel. Über diese Situation möchte ich irgendwie nicht mit dir sprechen.
Und das ist irgendwie so komisch, weil, wieso nicht?
Weil, ich glaube, das kann ich ganz gut beantworten sogar, dass in meiner Mutter Sorge auslöst und so ein Gefühl von Schmerz, wogegen ich nichts machen kann. Und das macht so eine Hilflosigkeit. Und das macht mich dann wieder sauer. Dann haben wir wieder einen Full-Circle-Moment. Ich bin einfach immer sauer.
Glaubst du wirst irgendwann, also diese Sache mit Sauersein und Wut beschäftigt mich eigentlich voll, weil ich lange Zeit auch ziemlich sauer war und auch so krasse Mood-Swings und so hatte manchmal. Und ich finde das nicht so gut. Also du suhlst dich ja so ein bisschen darin. Du findest es eigentlich so personality-mäßig ist ganz... Du findest es, glaube ich, eher cool und witzig als ich. Ich fand es für mich persönlich eher stressig, weil ich oft dann dachte, ich will jetzt einfach gar nicht so sauer sein. Also für mich selber, weil das ist auch nicht gut für den Blutdruck und so.
Ja, also zum Beispiel gerade stand ich vor der Tür und es hat angefangen zu regnen und ich war einfach sauer. Ich habe Lara angerufen und habe gesagt, Lara, macht jetzt diese Tür auf. Es hat schon wieder in dieser verkackten Stadt angefangen zu regnen. Ich bin einfach nur sauer. Aber als die Treppe wieder hochgekommen bin und mich hingesetzt habe, war das halt nach 3 Minuten auch wieder vorbei.
Aber das ist
und
doch
in dem Moment hat es mich auch wirklich genervt.
Ja.
Und danach denke ich mir so, Digga, halt doch einfach mal deinen scheiß Maul. Wie kann man immer so dramatisch sein für so eine Scheiße, für die keiner im Raum irgendwas kann, die armen Schweine? Willst du dich immer deinen scheiß Geplärre anhören? Was denkst du eigentlich, wer du bist?
Glaubst du, es wird irgendwann aufhören?
Das weiß ich nicht. Aber deswegen rede ich, glaube ich, so viel darüber. Das ist meine indirekte Entschuldigung an die Menschen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass das komplett drüber ist. Aber in der Situation kann ich nichts. Weißt du, das ist für mich wie Niesen. Niesen einzuhalten ist total ungesund. Deswegen halte ich mein Sauersein auch nicht ein.
Aber deshalb ist, glaube ich, gut, wenn man so boxen geht oder so. Weil ja. dann kann man so sauer sein und dann ist es in dem Moment so. Und dann kann man vielleicht lernen, das zu kanalisieren und sagen, ich bin jetzt sauer und dann reiße ich mich zusammen. Aber zusammenreißen ist auch eigentlich nicht gut.
Nee.
Und deshalb eigentlich finde ich es schon bewundernswert, dass du einfach so bist, wie du bist und das immer kommunizierst und alle, also es findet ja auch jeder witzig, also ich auf jeden Fall, find's witzig, aber für mich selber denke ich dann, es ist für mich, ich bin jetzt viel ausgeglichener und ich bin gar nicht mehr so wütend wie früher und ich werde gar nicht so schnell sauer und ich bin viel ausgeglichener und ich merke, dass mir das wirklich gut tut. Du bist ja aber auch 25, richtig?
Ja.
Ich bin ja 6 Jahre älter als du. Ich könnte ja fast deine Mutter sein.
Weißt du, früher hat mich das immer total aufgeregt, wenn Leute so gesagt haben. Weißt du, früher hätte mich das total aufgeregt. Aber da war ich auch noch so 16, würde ich sagen. Und die andere Person war so 21. Wo ich mir so gedacht habe, ich sehe jetzt irgendwie hier keinen grauen Blowout. Ja, wer bist du denn?
Als welche du dann weißt 21 warst, hast du dann nicht gedacht, oh, jetzt verstehe ich das. Weil wenn ich 16-Jährige sehe, nein.
Weil ich finde, das ist immer noch so eine krass spätpubertäre Phase. Also ich war mit 20 noch so pubertär. Also ich war richtig zum Kotzen.
Ich glaube, man ist immer in irgendeiner Phase gar nicht da, wo man dann sein sollte.
Und dann habe ich noch eine Hormone gefressen, dann war ich auch noch hormonell schwanger. Also dann war ich sowieso erstmal zu nichts zu gebrauchen.
Bin mit 20?
Ja, habe ich angefangen.
Ja, und dann ist es doch wie so eine zweite Pubertät nochmal mäßig, oder nicht?
Ja, und dann lernst du das zu ertragen, weil ich nehme ja noch genauso viele wie damals.
Hat das vielleicht was mit sauer sein und so zu tun?
Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, seitdem ich die Hormone nehme, habe ich so... dass ich dem mehr freien Lauf lasse. Früher bin ich eher so punktuell mal explodiert. Also diese saure Energy, die war schon immer so ein bisschen in mir. Das Witzige ist auch immer so, ich mache daraus zwar einen Witz, damit die Leute nicht sauer sein können. Manchmal denke ich mir dann aber auch so, wenn die Leute das dann zu witzig finden, ich mir so, Bitch, ich meine aber manche Dinge schon ernst, so wie ich die sage, ne? Also jetzt denk nicht alles nur so all fun and games. Manchmal, wenn ich sauer bin, bin ich auch sauer. Was wollte ich überhaupt sagen?
Wegen Hormonen. Ich habe nämlich letztens, mir hat jemand was geschickt, weil die hat über eine starke Form von PMS gesprochen. Also bevor man seine Tage bekommt, sind die Hormone irgendwie anders. Und da habe ich eine Podcast-Folge gehört über Hormone im Zusammenhang mit Wut und auch im Zusammenhang mit diesem PMS und so. Und dann habe ich erst verstanden, dass ja auch, ich weiß, dass Gefühle durch Hormone auch ausgelöst werden können. Aber dann habe ich nochmal mehr die Wichtigkeit davon verstanden und wie krass uns das beeinflusst. Und ich glaube, wenn man extra irgendwie noch Hormone nimmt oder andere, und dann macht es so viel mit dem Körper. Also Leute sind teilweise schon, kommen überhaupt nicht drauf klar, irgendwie die Pille zu nehmen. Weil man sich dann überlegt, wie viel mehr Hormone andere Leute nehmen und was das mit dem Körper eigentlich macht.
Ja, also ich habe auch ganz oft diesen Gedanken gehabt, so, wenn ich dann gehört, was nicht richtig ist. Deswegen habe ich das auch nie dann so ausgesprochen den Leuten gegenüber. Aber wenn Leute mir dann erzählt haben, also ich habe jetzt aufgehört, die Pille zu nehmen, weil es war so stressig für mich. Ich saß immer daneben und habe mir gedacht, Bro, ich nehme genau das gleiche Medikament, nur 250 Mal so hoch dosiert. Und ich sitze auch hier und funktioniere und bin vielleicht sauer, aber ich reiße ja jetzt auch nicht die Augäpfel raus.
Ja, ich finde das voll gut und wichtig mal zu sagen, weil voll viele Leute können sich damit identifizieren oder kennen das, die Pille zu nehmen und wie das ist, die dann nicht zu nehmen und so und wie schlimm das dann auch teilweise ist, denken aber gar nicht darüber nach, wie krass, wie du es in deinem Fall sagst, es ist 200 Mal mehr oder so. Wenn man das kennt von der Pille und sich das dann mal vorstellt, dann kann man ja nur erahnen, was das mit dem Körper macht. Und das muss man auch einfach mal sehen.
Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Das habe ich noch nie so wirklich erzählt. Es gab mal so Phasen, und das ist ja schon so 2-3 Mal passiert in diesen, wie lange nehme ich jetzt Hormone? 5 Jahre? In diesen 5 Jahren, dass ich einfach dann so 2-3 Wochen meine Hormone nicht genommen habe.
Aber warum?
Weiß ich nicht. Ich habe es einfach vergessen. Irgendwann bin ich dann aufgewacht und habe mir gedacht, warum hast du deine scheiß Hormone nicht genommen die letzten 2 Wochen? Was ja komplett gefährlich und ungesund ist, ne? Also einfach mit deinen Hormonen so random rumzuspielen, ist, glaube ich, niemals eine gute Idee.
Aber hast du das dann gemerkt? Hast du dich dann anders gefühlt?
Ja, weil als ich angefangen habe, Hormone zu nehmen, habe ich so 16 Stunden am Tag geschlafen.
Oha.
Ich war so übertrieben müde. Und in diesen Phasen, wo ich so unregelmäßig meine Hormone genommen habe, war ich halt so krass müde, so richtig extrem antriebslos. Und um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch zu plaudern, der letzte Gast, der hier war Romina, da haben wir so ein bisschen über Therapien gesprochen. Ich habe so ein bisschen reflektiert und evaluiert, woher das vielleicht auch kommt, dieses Sauersein. ich bin viel, viel, viel mehr ein Mensch, der in Schwarz und Weiß denkt, als ich gerne wäre. Und ich komme sehr, sehr schlecht mit, in meiner subjektiven Wahrnehmung, dummen Verhalten klar. Und wenn ich so nach links und rechts schaue, sind da so viele Dinge, die mich so sauer machen an diesem dummen Verhalten. Und das ist so ein bisschen Weltschmerz, glaube ich, den ich auch manchmal so in mir trage. Denn diese Ambivalenz zwischen, ich befinde mich hier in so einem Hamsterrad in Deutschland, das ist ein Ort, der nicht besonders schön ist, wenn man mal ehrlich ist, was ich auch total spannend finde, weil ist eine steile These, kann ich mit nichts belegen, habe ich jetzt auch noch nie irgendwie was mir zu rausgeguckt. Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen beobachte, habe ich das Gefühl, Menschen, die an schönen Orten leben, die genießen viel mehr ihr Leben. Und Menschen, die an so Kackorten leben, wie Deutschland, die bewegen sich immer in diesem Hamsterrad, um 2 Wochen im Jahr ausbrechen zu können, um an schöne Orte zu kommen. Weißt du, ich habe das Gefühl, Menschen an schönen Orten sind viel genügsamer.
Irgendwie ja, aber irgendwie glaube ich auch, dass es eher ein kulturelles Ding ist. Also vielleicht hat es damit was zu tun, auf jeden Fall. Also dass die Leute in südlicheren Ländern dann irgendwie erstmal Siesta machen, hat ja dann auch was mit dem Wetter zu tun und ist dann ja aber so, dass die vielleicht auch die Arbeit weniger streng sehen oder nehmen oder die ganze Kultur darum herum wie Deutsche. Aber ich finde es auffallend, dass zum Beispiel in Deutschland, in NRW oder im Rheinland, ist ja NRW,
ja.
Aber ist ja, was ist das Rheinland alles? Ich muss immer überlegen.
Ist eine Region.
Im Rheinland auf jeden Fall.
Köln, Düsseldorf.
Da sind die Leute immer die nettesten, meiner Meinung nach.
Offen zumindest.
Die sind offen und nett. Also ich arbeite viel in verschiedenen Orten in Deutschland und kaum irgendwo werde ich so herzlich begrüßt wie im Rheinland. Und ich glaube, es ist sogar belegt. Irgendwer meinte, glaube ich, Essen oder Bochum oder so ist die netteste Stadt. Es gab eine Umfrage, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Leute da so ein bisschen offen und herzlich und nett und irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen positiver. Und ich glaube, es liegt da, oder nee, ich glaube es nicht, aber viele Leute haben mir gesagt, es liegt daran, weil es dort so hässlich sei. Deshalb müssen die Leute
steile These.
Netter sein. Das haben mir Leute gesagt.
Düsseldorf ist sehr schön.
Düsseldorf ist wirklich sehr schön, aber irgendwie sagen das immer alle, dass es so ist. Und dann dachte ich, vielleicht ist das auch ein anderes Ding, dass man da, wo es nicht so schön ist, dass man da vielleicht ein bisschen...
Man macht es sich schöner durch wohlig warme Gefühle.
Ja.
So wie sehr Soft Service und Hard Service.
Ist aber auch schwierig sozusagen. Ich weiß es nicht.
Wobei,
auf jeden
ich
Fall
muss schon
hast
sagen,
recht.
Wenn ich mich so erinnere, dass ich, wenn ich in Köln oder in Düsseldorf bin oder irgendwo in NRW, man geht raus und man sieht einfach, wie so random, wenn du, keine Ahnung, beim Bäcker stehst, random Leute anfangen, sich zu unterhalten, wenn da eine lange Schlange ist.
Die sind einfach so, die reden mit dir oder die lachen dich mal an. Oder ich bin letztens da mit dem Bus gefahren und der Busfahrer, also es waren nur 3 Stationen, aber der hat einfach, es hat voll geregnet und er war so, komm, fahr einfach mit. Er hat mich einfach kostenlos mitfahren lassen. In Berlin wirst du gefühlt angeschrien, wenn du den Bus betrittst, obwohl du eine Karte kaufen möchtest. So. Das fand ich total verrückt.
Ja, ich hatte auch so eine bemerkenswerte Situation. Ich war in München mit meiner Cousine, die du auch kennengelernt hast in New York.
Ja.
Wir waren schon in vielen tollen Orten zusammen.
Aber nur für die Arbeit, versteht sich.
Ja. Aber trotzdem zusammen. Und wir waren bei einem Metzger, weil wir am nächsten Tag irgendwie, wir wollten Ausschnitt kaufen für Frühstück, weil Leute noch zu Besuch gekommen sind. Und dann drehe ich mich so um, weil das hat ein bisschen gedauert halt, ne? Weil wir halt für, keine Ahnung, ich glaube 8 Personen oder so Wurst gekauft haben. Und Käse. Und ich drehe mich so um und da war eine ältere Dame und sagt so, Entschuldigung, dass das was länger dauert. Dann guckt die mich an und sagt, na, ich bin ja froh, dass sie wenigstens noch Fleisch essen. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich nur eine nette Konversation betreiben, weil es mir leid tut, dass sie jetzt so lange hier warten müssen. Aber freut mich, dass sie das freut. Und das ist für mich so der Inbegriff auch irgendwie von Süddeutschland.
Auf den Punkt.
Oder?
Also nicht nur Süddeutschland, ich finde generell
ja, aber
Deutschland
das war,
nicht so.
Das war der ultimative Clash von konservativ und distanziert,
ja,
oder?
Okay. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich finde es immer besonders auffällig, wenn man so aus anderen Ländern nach Hause kommt.
Mhm.
Und dann merkt, wie krass in Deutschland Leute einfach nicht miteinander irgendwie sind. Auch wie wenig Leute, so man gibt sich hier voll selten Komplimente oder so. Also in anderen Ländern machst du ja mal Komplimente oder man lächelt sich an. Oder wenn du bei einem Café bist und dir fehlen 50 Cent, dann sagt die Person, egal, geht aufs Haus. Und hier ist es dann irgendwie so, nein.
Ich muss ja sagen, die Deutschen sagen ja immer, dass sie das so nervt an den Amerikanern, weil das ist alles oberflächlich und fake, dieses Nette. Wo ich mir so denke, Ja, wie soll das auch nicht fake sein? Der Mensch kennt dich gerade 3 Sekunden. Was soll er jetzt tiefgründiges Ernst meinen, wenn er dir einfach ein oberflächliches Kompliment macht? Und ich sag dir ganz ehrlich, Amerika streichelt meine Seele. Als ich letztes Jahr auf dem Coachella war, habe ich mich rausgeputzt, habe mich in mein Federkleid geschmissen, bin runtergegangen zum Starbucks und der fand einfach, dass ich so toll aussehe und hat einfach nicht kassiert. Ich fand's toll. Ich bin durch die Straßen gelaufen, die Leute haben mir ständig gesagt, was toll aussieht, wie schön mein Kleid ist. Die fragen ja auch nicht, wo ist das her, sondern die sagen einfach nur, es ist toll aus. Die appreciaten das einfach. Ich finde es toll. Ich habe, schlechtes Vorbild, ein Vape gekauft und wusste halt, keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, was das ist. So, ne? Und der Typ war einfach so, ja, und wenn ihr nicht schmeckt, komm einfach zurück, dann tausche ich um. Also wer würde sowas jemals, also der kann ja gar nichts sein. Also weißt du, es ist einfach nett. Und ich merke immer, vor und nach den Amerika-Reisen bin ich auch viel netter zu den Menschen in Deutschland. Ja, und dann finde ich es so traurig, weil ich war dann, ich erinnere mich noch ganz genau an diese Situation, da war eine Frau mittleren Alters, aber die sah krass aus. Die war eine Bombe im Rewe. Und ich bin einfach an ihr vorbeigegangen und habe ihr das gesagt. Und die hat mich so schockiert angeguckt und dann erstmal so gebraucht zu realisieren, dass ich was Nettes gesagt habe. Ich war so, Schatz, ich habe dir einfach nur was Nettes gesagt, du musst gar nicht reagieren und bin halt einfach so weitergegangen. Ne?
Aber das ist doch schön.
Aber traurig auch.
Es ist traurig, aber ich finde, ist ja jetzt auch als Reminder nochmal für Leute, die ja zuhören, gebt einfach mal mehr Komplimente. Man freut sich, ich freue mich auch immer, auch in Amerika. Auch wenn es fake erscheint, ist es trotzdem lieber fake freundlich als unfreundlich ehrlich.
Also, hat mir ein gutes Gefühl gegeben, ist doch Hammer.
Ich finde es super. Ich finde, wir müssen das übernehmen.
Aber wie wäre das so? Ich habe ja gestern erst rausgefunden, dass du aus Schleswig-Holstein kommst.
Mhm. Wie die da sind?
Aha. Weil eigentlich Schleswig-Holstein hat ja echt, ist eigentlich schon schöner. Da gibt es
also,
mehr.
Schleswig-Holstein ist eigentlich mit das schönste Bundesland in Deutschland. Also mit, weil wir haben ja die Nordsee und die Ostsee. Das muss man sich erstmal vorstellen. Schon krass. Strand überall.
Und welches auf Platz 2? Nordrhein-Westfalen.
Du, also das, ich würde ja sagen, nein, das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall sind die Leute, ich finde die Leute sind da eigentlich nett. Die anderen sagen immer, Norddeutsche sind so zurückhaltend und so. Also die reden anscheinend nicht so viel, kann ich jetzt von mir jetzt nicht behaupten. Und die meisten Leute, die ich kennenlerne, sind auch, irgendwie finde ich, die sind bodenständig, die Schleswig-Holsteiner und irgendwie.
Aber bist du eher so in der Stadt oder auf dem Land groß geworden?
Eher auf dem Land, würde ich sagen. Also ich bin auf dem Jahrmarkt groß geworden, auf der Kirmes, auf dem Rummel.
Liebe ich auch sehr.
Ja, und da war ich halt immer jede Woche woanders. Ich war so meistens an der Ostseeküste lang und dann auch mal in der Stadt, aber dann so Lübeck als Stadt, also keine große Stadt. Ah. Oder kleine Städte oder ganz kleine Dörfer. Also es gab nicht so den einen Ort, wo ich aufgewachsen bin, sondern
ich finde es immer noch so cool, dass du da einfach am Dosenwerfen stand. Wie heißt das denn nochmal? Dosenwerfen. Ja. Standst. Und ich stelle mir auch genauso vor, dass du so da standst, nur noch so mit so Spaced Buns und mit so einem Kaugummi. Und oh Gott, wie viele Vorurteile kann man haben und Klischees in seinem Kopf. Bitte sag mir, dass du da auch so standest.
Nee, leider nicht. Vielleicht aber mal.
Aber vielleicht kommt es daher, dass du so gerne redest.
Nee.
Nee?
Also meine Mutter redet wahnsinnig viel und ich dachte immer, dass ich so viel rede, weil meine Mutter, die redet halt so, es gibt keinen Menschen, der so viel redet wie sie, dachte ich. Dann habe ich meinen Vater kennengelernt und der redet so viel. Und dann war für mich klar, wenn die beiden ein Kind kriegen, dann muss das Kind das zum Beruf machen mit dem Reden. Also ja, daher kommt das. Aber ja, ich musste auch im Dosenwerfen und so immer reden und mit den Leuten reden und den ganzen Tag reden.
Du wolltest mich was fragen?
Achtung, Werbung.
Alex, dreimal darfst du raten, was ich gefunden habe.
Was denn?
Erinnerst du dich noch an diese Bio-Gemüse-Chips, die ich dir in Berlin gezeigt hatte?
Diese salzigen?
Ja, Alex, ich habe sie gefunden. Ich habe sie en masse bestellt und jetzt darfst du raten, für wie viel?
Keine Ahnung, 3 Euro?
Schatz, 1,19 Euro.
Was?
1,19 Euro.
Also.
Ja, ich habe auch welche für dich mitbestellt.
Wo?
Bei Motatoes.
Was?
Und ich habe auch richtig viel Tee da geholt und richtig viel Kakao. Also alles.
Okay, stopp. Mach Unboxing.
Also, ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Tee geholt. Einmal Bratapfel, weil das kriegst du ja nirgendwo mehr, weil es einfach nicht die Zeit ist. Aber das Gute ist, die müssen es ja loswerden. Einer muss es kaufen. Hier bin ich. Dann habe ich mir noch so einen Zinktee mit Himbeere geholt. Dann Kakao, aber mit Hafer.
Das ist der, den du immer in der Aufnahme trinkst, ja?
Ja.
Nein.
Nee, also ich habe da richtig viele coole Dinge gefunden und auch so Lemon Chili, weil ich das auf Mango machen möchte. Und dann habe ich mir noch so gemahlenen Zimt geholt, weil ich in New York ja auf so ein Chai Latte gekommen bin. So krass geschmeckt hat mit Karamell und ein bisschen Zimtsirup. Aber da war auch immer Zimt selber drin. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Das ist von Easy Gourmet, auch Bio. Dafür habe ich 1,49 Euro bezahlt. Und normalerweise kostet Zimt ja so 3, 4, 5 Euro. Deswegen habe ich auf jeden Fall zugeschlagen.
Alicia, Unboxings in einem Podcast sind ziemlich dumm. Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer. Deswegen bestellt jetzt bei Motatoes. Die bieten euch nämlich Lebensmittel, die es nicht mehr in den üblichen Handel geschafft haben, aufgrund von Überproduktion, Saisonalität oder zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten mit bis zu 80% Rabatt an. Und wisst ihr, was wir euch bieten? Nochmal 15% on top. Das Ganze mit dem Code YUMYUM15. Also würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Schaut unter www.motatoes.de vorbei oder in der Motatoes App. Alle Details findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, ich wollte dich nur einmal kurz was fragen.
Was denn?
Ich wollte dich nur kurz fragen, weil du gerade Coachella erwähnt hast.
Mhm.
Und ich gerade bei Instagram gesehen habe, dass Coachella gerade ist und du sitzt aber hier.
Ja, ich hatte auch schon meine Flüge reserviert, spontan.
Was ist das denn, Flüge reservieren?
Ja, ich habe quasi, wenn du es über einen Booker machst, quasi wie so ein, wie, ein Reisebüro, können die es erstmal blocken, aber du hast noch nicht final gebucht, dann können sie es noch rausnehmen. Kriegst du auch bessere Preise.
Dann kriegst du auch bessere Preise?
Also über den habe ich immer bessere Preise bekommen, als wenn ich über Skyscanner geguckt habe. Und auch bessere Verbindungen.
Witzig. Und das ist ein Mensch oder was, der das für dich macht?
Mhm. Der Lukas Benjamin. Shoutout an Sauerkraut Travel. Der
was
hat
ist
sich,
das denn?
Der hat sich, das ist sein Unternehmen und der hat sich spezialisiert auf Amerika-Reisen. Also wenn ihr gute Deals auf Amerika-Reisen, der hat mich hierfür nicht bezahlt, aber ich bin ihm sehr dankbar, weil er macht immer alles sehr, sehr kurzfristig, weil ich bin echt eine inconsistent, indecisive Bitch.
Und er guckt, du sagst dann so, ich möchte nach Coachella.
Ja, letztes Jahr habe ich ja Coachella 4 Tage, glaube ich, vor Abflug entschieden, dass ich dahin will, weil ich war die ganze Zeit so, nein, 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 nein. Und dann hat Farina mich überredet und habe ich 4 Tage vorher von dem echt guten Deal bekommen. Also ich bin für 2-1 Business hin und zurück nach Los Angeles geflogen.
Hm.
Kann dir gleich die Nummer weiterleiten.
Bist du eigentlich schon mal Economy geflogen?
Ja klar bin ich Economy geflogen. Ich bin vorher Business ein paar Mal geflogen, aber Business selbst fliege ich, seitdem ich das selber finanziere. Ich hätte früher niemals meine Eltern gefragt, ob sie mir jetzt, also wenn die das bezahlt haben, dann haben die das bezahlt, aber ich wäre jetzt keine Person gewesen, die meinen Eltern gesagt hätten, aber ich will Business fliegen.
Kann ja sein, dass sie das sowieso gemacht haben.
Und früher war ich ja auch, wenn ich zu meinem Vater nach Südafrika geflogen bin, habe ich mich immer sehr, sehr gut mit den Flugbegleiterinnen verstanden.
Was heißt das? Haben die dir einfach ein Upgrade gegeben?
Ja, wenn du ein kleines, minderjähriges Kind bist, das alleine,
bist du nach Südafrika geflogen?
Ja, immer.
Besucht?
Ja, weil mein Vater war, seitdem ich 10 bin, in Südafrika und der hat halt diese Einstellung, komm nach Südafrika, ist ein schönes Land, ich komme auf jeden Fall nicht nach Europa. So ein bisschen.
Und wie oft bist du dann da immer hin?
Jedes Jahr.
Na krass.
Ja, deswegen habe ich auch, weiß ich schon, ich fliege niemals mit der Lufthansa nach Südafrika, sondern immer mit Qatar Airways. Och, das darf man ja auch nicht sagen. Ne? Das ist auch eigentlich ein ganz schwieriges Thema, aber der Flug dahin ist echt angenehm mit denen. Ja, weil mit der Lufthansa musst du immer über Johannesburg, beziehungsweise früher war das so, ich glaube mittlerweile haben die auch Direktflüge nach Kapstadt, musst du nach Johannesburg und dann nach Kapstadt und es gab nur im Oktober Direktflüge nach Kapstadt und Johannesburg ist ein ganz schlimmer Flughafen und Doha ist schon ein bisschen angenehmer.
Okay.
Wobei ich dir schon sagen muss, nach meiner Transition, ist ja jetzt auch irgendwie kein Scheiß, hatte das immer so einen faden Beigeschmack, ne? Jetzt da in Doha irgendwie am Flughafen zu sein. Da ist nie was passiert. Die Leute waren immer unglaublich nett zu mir, auch wenn ich in die Lounge oder so gegangen bin. Da war jetzt nie irgendwie das, was man jetzt so immer als Vorurteil hat, dass das krass queerfeindliches Land ist, was, okay, Vorurteil ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, das ist einfach Fakt. Ne? Aber das habe ich jetzt nicht gemerkt, indem ich ein Overlay hatte von 3 Stunden. So, ne? Ich würde jetzt auch nicht nach Doha einreisen. Ich würde auch nicht nach Dubai fliegen. Aber aktuell stand, ich würde aber auch nicht nach Russland fliegen. Ich würde nicht nach in die Türkei aktuell fliegen. Ich würde in viele Orte nicht fliegen.
Würdest du eigentlich mit der Deutschen Bahn fahren?
Klar würde ich mit der Deutschen Bahn fahren, vor allem seitdem wir keine Masken mehr tragen müssen. Was sich anhört wie Wutbürgertum, aber mit ich habe so einen großen Kopf, ne? Ich habe echt Hutgröße 62, das ist echt groß. So, ne? Und mir tun diese scheiß FFP2-Masken so unfassbar weh, dass ich wirklich teilweise so da saß und meine Maske die ganze Zeit festgehalten habe, die 4,5 Stunden nach Berlin. Meistens waren ja auch keine 4,5 Stunden, sondern 6. Ja. Bitch. Aber seitdem, ich habe den letztens Bahn gefahren und habe echt gemerkt, krass, ist voll okay, wenn es funktioniert.
Ich dachte, du fährst nicht gerne oder fährst gar nicht mit der Bahn, weil du meistens mit dem Auto irgendwie fährst oder,
ja, also, oder so. Dachte, ganz am Anfang nach Germany's Next Topmodel bin ich auch echt ungern mit der Bahn gefahren, muss ich sagen, weil es da echt oft vorgekommen ist, dass ich so auf Instagram DMs bekommen habe mit Videos von mir selber von hinten und so. Das ist schon irgendwie nicht so cool. Vor allem dann bekommst du das am besten noch am Anfang von der Fahrt und muss dann noch
ich
da irgendwie
viel schlimmer,
so.
Wenn die am Ende der Fahrt, nee, wenn die neben dir sitzen und am Ende der Fahrt sagen, hey,
tschüss, Aminata.
Das ist so.
Ja, das ist mir auch schon
wild passiert. Irgendwie. Man ist nur so, was habe ich denn gesagt? Was habe ich denn gemacht?
Ja, ich will gar nicht wissen, was Leute schon alles von mir gehört haben. Ich glaube, die Öffentlichkeit hat manchmal auch so ein falsches, nettes Bild von mir. Also ich will jetzt nicht sagen.
Ein falsches, nettes Bild von dir.
Ja, ich glaube, die denken, ich bin irgendwie so ein bisschen mehr. Dieses kleines, ruhiges Mädchen.
Nee, das denkt keiner.
Nee, glaubst du nicht?
Also ich kann jetzt nicht für die Öffentlichkeit sprechen.
Ja, aber du kennst dich ja.
Ja, aber ich kenne dich ja auch mehr von, also ich habe dich ja erst im Fernsehen kennengelernt. Ich kannte dich ja, bevor ich dich kannte. Oder ich kannte deine äußere, öffentliche Person erst. Und ich
fand hast du da schon gemerkt, dass
ich
sauer werde?
Also ich finde, nee, aber ich finde, du bist auch voll, du kommst so sehr irgendwie selbstbewusst und klar rüber und weiß, was du willst und gar nicht so irgendwie.
Voll spannend, weil ich frage mich immer, was ich will. Ich weiß aber vor allem, was ich nicht will.
Stimmt, du hast ja auch auf Instagram so viel gesagt, du weißt eigentlich gar nicht, was du willst. Warum sag ich denn, trotzdem machst du für mich so den Eindruck.
Ja, das sagen aber viele.
Vielleicht, weil du weißt, was du nicht willst und irgendwie finde ich, du bist so voll klar. Du bist nicht so mi, Mäuschen, weißt du, was ich meine?
Ja, ist voll
also,
spannend,
ja
weil
okay,
ich musste letztens in der Therapie so einen Gefühlskuchen ausfüllen. Was ist schon mal ein Gefühlskuchen ausfüllen?
Ja, aber schön.
Das ist so ein runder Kreis. Und, dann
und bei dir hast
du
einfach Wut reingeschrieben?
Ja, das war ein großes Stück. Weil du musst dann so hinschreiben, was so deine Probleme sind und das dann in quasi so große Stücke aufteilen, wie das ungefähr Gewicht ist. Wut war ein großes Stück. So,
das
und
klingt
da stand,
gut, das muss man mal machen.
Das stand dann so Selbstwertgefühl, Weltschmerz stand da und ich finde das immer wieder faszinierend, was die Leute von außen für ein Bild von mir haben und wie es innerlich aussieht. Wobei ich aber auch sagen muss, in der Wechselwirkung mit der Außenwelt ist das, glaube ich, auch so. Alles, was diese Scheiße, die ich mit mir trage, die wird nicht schlimmer oder besser, egal was die jetzt von außen sagen.
Das stimmt.
Ich finde am krassesten, meine Therapeutin ist immer so verzweifelt, weil ich immer denke, ich muss alles mit mir selber ausmachen. Was aber, glaube ich, irgendwie auch offensichtlich ist, weil ich will jetzt meine Eltern auch irgendwie nicht so ankreiden. Aber meine Mutter, die ist voll früh wieder arbeiten gegangen. Mein Vater ist halt nach Afrika abgehauen. So, klar fühlt sich irgendwie so ein bisschen auch verlassen und denkt so, du gegen den Rest der Welt. Oder? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nie so, wie das bei dir war, weil ich finde es gerade voll spannend, weil, dass du von dir selber über deinen Vater kurz gesprochen hast, weil ich würde niemals proaktiv jetzt auch in einem privaten Gespräch irgendwie nachfragen, weil ich finde, das ist schon so eine Übergriffigkeit, weil wenn mich das fragen würde, würde ich mir denken so.
Nach dem Vater fragen?
Nee, generell nach so emotionalen Themen oder wo man denken könnte, dass emotionale Themen sind.
Nö, finde ich es okay. Man kann ja jederzeit sagen, also kommt drauf an, was es ist. Man kann ja immer Nein sagen.
Witzig, ich fühle mich immer so verpflichtet, diese Dinge zu beantworten.
Echt?
Mhm.
Nee, ich nicht mehr. Aber weißt du was, ich habe gerade überlegt, wir können gleich auch noch zu meinem Vater kommen auf jeden Fall. Und das, ich finde, es ist irgendwie eine emotionale Geschichte und so, aber mittlerweile ist für mich mein Vater gar nicht mehr so, also es ist jetzt nicht so emotional.
Man stumpft halt auch ab, du kennst die Geschichte halt
ja,
auch, ne?
Genau. Ich wollte sagen, weil ich darüber nachgedacht habe, als du erzählt hast, wie du wahrgenommen wirst und über Wahrnehmung und so, dachte ich, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Und dann ist mir eingefallen, wo wir uns kennengelernt haben, weil wir haben vorhin oder eben oder gestern darüber gesprochen, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Wir wussten es beide nicht mehr. Und dann ist mir eingefallen, wir haben uns auf einer Filmpremiere kennengelernt. Und du meintest zu mir als erstes, ich habe mich vorgestellt und dann meintest du, ich kenne dich doch, du bist doch die, du machst so diese schlauen Sachen.
Schublade auf, Aminata rein.
Und ich fand's so witzig, weil ich war so, also ich fand's cool, weil ich finde, schlaue Sachen machen ist ja super. und dachte aber so witzig, weil ich in meiner Wahrnehmung denke ich immer, also ich will jetzt nicht gesagt, das ist schlau. Und ich habe mich irgendwie gefreut, dass ich dachte, irgendein Mensch auf der Welt denkt, ich mache schlaue Sachen. Und ich mache auch schlaue Sachen, aber ich nehme das nicht so, ich denke das gar nicht so. Und das fand ich voll cool.
Jetzt weiß ich. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, welche Filme. Premiere? Ja, bei Isa Dauer, ne?
Ja, bei jedem Filmpremiere ist Isa Dauer. Ich weiß nicht, ob sie das. Aber es war auf jeden Fall.
Doch, dieser Jamie.
Genau, Jamie. Ja. Jamie, ein Film, ja, bei Amazon Prime.
Also Everybody Talks About Jamie, glaube ich, heißt
genau.
das.
Genau,
ne?
Und es war im Kino International in Berlin.
Ja. Stimmt, mit Anni.
Nee.
Doch, ich war mit Anni da.
Ach so.
Nein. Also ich bin auf jeden Fall mit ihr gekommen.
Aber da saßen wir nebeneinander sogar.
Stimmt. Stimmt. Hattest du da nicht Braids?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber bestimmt.
Ja, ich glaube auch. Ja, aber ich finde auch nach wie vor, dass du schlaue Sachen machst, vor allem nachdem ich gestern in deiner Sendung sein durfte.
Sehr gut.
Also schon eher eloquenter Shit.
Ja, ich mache schon schlaue Sachen.
Ja, und weißt du, was ich auch total krass finde, und das können wir jetzt hier auch mal erwähnen, Aminata ist eine von den 30 under 30 von Forbes.
Ah ja, stimmt.
Und ich glaube, one of 30, die das nicht in ihrer Bio stehen hat.
Ja, ich muss es mal, aber ich finde es auch irgendwie peinlich.
Findest du? Finde ich gar nicht, weil ich finde es schon krass, wenn du da auf der Liste stehst. Ich finde es legitim. Mir,
warum steht es nicht bei Wikipedia? Bei das Wikipedia steht krasser. Kein Preis, den ich gewonnen habe, kein Preis, für den ich nominiert wurde und ich habe Preise und es steht da aber nicht. Bei Wikipedia steht, ich bin Influencerin. Ich denke mir so, hä, wer macht sich die Arbeit, das da reinzuschreiben? Aber wer schreibt denn nicht einfach mal rein, dass ich auf dieser Liste stehe oder so?
Was
oder
hast einen Fernsehpreis. Du so für Preise?
Ich habe einen Fernsehpreis.
Ja, siehst du, du hast nur schlaue Sachen.
Ist so krass.
Du hast nur schlaue Sachen. Ich bin nur Germany's Next Topmodel
also
gewesen.
Also ich finde es total krass, dass du Germany's Next Topmodel bist und ich verstehe nicht, wieso du das so
ich glaub,
feierst wegen, wie ich.
Ja, T-Stapeln ist auch ein ganz komplexes Ding.
Bei dir?
Ja. Dieses so wildschasse T-Stapeln. Doch, weil meine Therapeutin fragt mich immer, auf was sind sie denn stolz? Und dann sitze ich da. Und dann frage ich mich immer, was ist denn wert, stolz zu sein? Ich finde irgendwie nix krass. Ich freue mich total, Germany's Next Topmodel geworden zu sein, weil bin einfach dankbar, so, ne? Weil machen wir uns mal nichts vor. Ich würde jetzt hier wahrscheinlich auch nicht sitzen. Also in dieser Konstellation, wenn ich das nicht geworden wäre. Und deswegen bin ich für all die Möglichkeiten und Perspektiven, die mir das geboten hat, unfassbar dankbar. Aber stolz ist, ich weiß nicht, wie stolz sich auch anfühlt. Vielleicht kann ich es einfach nur nicht zuordnen, dieses Gefühl. Ich finde, stolz ist auch sowas wie bereuen. Eine Zeitverschwendung.
Waren deine Eltern oder sind deine Eltern stolz?
Ja, meine Mutter sagt mir das auf jeden Fall sehr oft. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig gut an meine Jugend, muss ich sagen. Ich glaube, da wurde mir das nicht so oft gesagt. Aber da habe ich auch nicht so viel gemacht, um auf mich stolz zu sein. Da habe ich halt Schule geschwänzt, bin betrunken um 7 Uhr morgens nach Hause gekommen. Habe ich halt eher solche Sachen gemacht, ne?
Es war so klar, dass du Schule geschwänzt hast. Was hast du gemacht, wenn du geschwänzt hast?
Geschlafen meistens, weil ich dann ja erst aus dem Club gekommen bin, wenn die Schule angefangen hat. Du?
Wenn ich geschwänzt habe, bin ich, wir haben uns Piercings stechen lassen.
Nein, so savage war ich nie. Ich habe bis heute keins.
Oder wir haben, ich bin essen
was
gegangen
für eins?
Oder so.
Möchtest du das erzählen?
Das sage ich jetzt lieber nicht.
Erzählst du es mir später?
Ja.
Sehr cool. Hast du Tattoos?
Ja.
Auch beim Schuleschwänzen gestochen?
Nee, später. Ich wollte nie welche haben. Und dann habe ich irgendwann doch spontan angefangen, mich tätowieren zu lassen. Und hab jetzt aber damit aufgehört, weil es Schwachsinn. Also, es waren immer so Partner-Tattoos, die aus Witz
Nein.
entstanden sind. Und das
betrunken?
Nee, ich glaube nicht. Nee. Und das Vorletzte war dann aber hässlich. Dann wollte ich es mit einem anderen nochmal besser machen. Das hat alles verschlimmert. Und das finde ich jetzt so furchtbar, dass ich mich auf jeden Fall nie wieder tätowieren werde. Egal, wie gut ich die Idee finde. Ich mache das nicht. Weil ich es wirklich, diese letzten beiden Tattoos, finde ich, das ist so scheiße. Und es macht mich, das gucke ich an und denke mir so, das ist so scheiße irgendwie und es wird auch nicht weggemacht. Das kann man auch nicht wegmachen.
Das ist die
meine
Mahnung.
Meine Mutter meinte einfach, meine Mutter war so, ist nicht so schlimm. Es passieren mal Sachen im Leben, das ist nicht so schlimm. Hat sie auch recht, finde ich, aber ich weiß nicht, mich stört es total. Ich finde es total super, wenn man keine Tattoos hat.
Ja, ich habe ja überlegt, tatsächlich mir an Halloween, als ich in New York war, ein Tattoo stechen zu lassen, weil gegenüber vom Hotel war dieser ganz bekannte Tattoo-Laden, wo auch Rihanna und so hingehen.
Vergesst und da wolltest du nur hingehen, weil der Laden toll ist oder wolltest du
nicht? Nee, aber ich habe gedacht, wenn dann jetzt hier, dann hat es irgendwie noch so einen Bezug, dann ist es nicht so random in Deutschland. Eine Chili-Schote. weil es so gar keine Bedeutung hat, dass ich lieber einfach Chilis und ich esse gern scharf und ich bin halt Asiatin. Schublade auf, Klischee rein.
Es ist irgendwie, es wäre süß, aber es wäre auch irgendwie so.
So eine rote Chilischote, ich finde es auch irgendwie total geil, wenn Asiatinnen sich so mit roter Tattoo-Tinte irgendwie tätowieren lassen.
Ja, das wäre schon cool.
Aber ich hatte Angst, dass ich die Büchse der Pandora öffne, weil als wir zusammen in New York waren, habe ich mir mein erstes Ohrloch stechen lassen und dann hat sie eins gestochen. Da meinte ich so, kann ich auf der anderen Seite, also auf beiden Seiten eins und dann wollte ich auf beiden Seiten noch ein zweites direkt und sie so, geht nur eins.
Wieso? Hä? Wie geht nur eins?
Ja, weil sie nur drei auf einmal stechen maximal, keine Ahnung, wegen irgendwelchen Entzündungen. Das ist das Entzündungsrisiko irgendwie erhöht. Dass ich ja dann irgendwie, ich glaube, ich war 6 Wochen später nochmal in New York, bin ich ins gleiche Studio gegangen und habe dann nochmal 3 gemacht, um aufzufüllen auf beiden Seiten.
Hä?
Das ist so ein bodenloses Fass, weißt du? Ich
Kannst
so
du das mal zeigen, bitte? Hast du 6 oder was? Deine Haare hängen davor.
Ach so.
Ach so, 3 auf einer Seite.
Und hier.
Ja, aber ist doch hübsch.
Ja, ist auch hübsch. Aber guck mal, ich habe 25 Jahre lang gesagt, dass ich so keine Piercings will und keine Tattoos. Weil ich glaube, ich wusste, dass wenn ich das einmal damit anfange, dann mache ich ein bodenloses Fass auf. Und genau so ist das gekommen. Ich habe direkt übertrieben. Ich hätte auch einfach eins. Aber ich musste direkt noch mehr machen.
Es ist so, also, dass man süchtig danach wird.
Und ich habe richtig Angst vor Tattoos, dass ich einmal damit anfange und 6 Monate später sitze ich da mit Full Sleeves, was nicht schlimm werde. Aber ich weiß nicht, wie sehr das zu mir passt.
Es wird schon passen irgendwie, glaube ich. Also man denkt
Gesicht,
jetzt
so eine Träne.
Weißt du, was ich glaube? Wenn du dich tätowieren lassen würdest, würdest du das, ich habe ja vorhin schon dir einfach unterstellt, dass du eigentlich Schmerzen magst. Also so wie Tattoos zum Beispiel. Ich glaube, dir würde das gefallen, das tätowiert werden.
Der Prozess?
Wirklich. Und dann am Ende dann das da haben. Und deshalb würdest du weitermachen mit Tattoos. Deshalb würdest du irgendwann, du hättest bestimmt irgendwann ganz viele so kleine Tattoos, nicht so ein Sleeve, das wird auch, glaube ich, nicht passen. Aber ich glaube, du bist dann so ganz viele kleine, schöne irgendwo.
Ja, mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, weil ich habe immer gedacht, so diese Vorstellung, so mein Körper ist noch voll pure und so. Bitch, wie viele Operationen habe ich schon über mich ergehen lassen? Also da kann ich mir Ohrlöcher stechen. Ich habe Schrauben
Haut
im Kinn, guck mal. Siehst du das?
Nee.
Siehst du diese zwei Punkte?
Das sind Schrauben?
Aha.
Ist ja krass. Wie haben die das gemacht?
Also, das war Teil von einer Operation, bei der mein Kinn korrigiert werden musste. Dabei wurde das Kind halt komplett abgenommen.
Und dann wieder rangesetzt?
Mhm.
Wie lange konntest du da nicht reden?
Also, reden konnte ich direkt wieder, so mehr oder weniger. Aber ich habe mir die ganze Zeit so meine Wangen festgehalten, weil ich irgendwie, glaube ich, auch propofol gedacht habe, dass irgendwie.
Das runterfällt?
Ja, wirklich. Und das ist echt krass, weil das ist gar nicht so ohne. Ich konnte 3 Monate ohne, also meinen Mund nicht mehr richtig aufmachen. Ich musste so richtig die Lasagne am ersten Tag, weil eigentlich durfte ich nur Suppe essen. Ich so, wenn mir jetzt keiner Lasagne hier bringt, dann bestelle ich Pizza ins Krankenhaus. Ich brauche was zu essen. Ich habe so Hunger, das war so anstrengend für meinen Körper, diese Operation. Gib mir was zu essen, dass sie mir halt dann Lasagne dann auch gegeben haben. Und ich musste wirklich die Gabel so, weil ich den Mund nicht mehr aufbekomme, weil du kriegst eine Kiefersperre.
Aber wie hast du denn gekaut?
Ja, das ging nur so auf.
Und tat es nicht weh?
Nein.
Ah.
Schmerzen hatte ich jetzt nicht so krass. Aber diese Kiefersperre hat 2 bis 3 Monate angedauert. Das war echt semi-geil. Zum Glück habe ich nicht gerne Sex.
Wieso?
Das hätte
Ach, weil dann hätte man keinen Sex haben können.
Nee, also zumindest kein Oralverkehr.
Wieso hast du nicht so gern Sex?
Ja,
hast du nicht mal gesagt, du bist asexuell?
Ja, ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall in einer asexuellen Phase. Wobei ich muss sagen, ich habe wirklich das Gefühl, so Sexualität ist im Leben, im Verlauf des Lebens so was richtig Fließendes.
Ja, voll.
Also weißt du, das macht so, da gehören einfach Erlebnisse, Ereignisse dazu, in denen du halt gar keinen Bock hast da drauf. Dann vielleicht, keine Ahnung, lernst du irgendjemanden kennen und hast auf ganz andere Dinge Bock, als du früher gedacht hättest, die du gut findest. So, lernst dich ja auch mit ihm ja besser kennen, ne?
Ja, stimmt schon.
Und ich finde einfach, Sex ist sowas Dreckiges.
Du wolltest noch über unsere Väter sprechen.
Ja, ich finde es total spannend.
Was willst du da eigentlich wissen?
Wann hast du deinen Papa denn kennengelernt? Weil du gesagt hast, so, du hast dann irgendwann deinen Vater kennengelernt.
Also die Eltern haben sich getrennt, als ich 2 war.
Mhm, meine auch.
Dann hatten echt so viele.
Ja.
Ich finde, so viele Leute trennen sich, wenn die Kinder 2 sind. Oder das hört man voll oft.
Ja.
Ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn man Kinder kriegt und dann in der Partnerschaft und so, aber ich glaube, die hätten sich getrennt. Ich glaube, es waren andere Sachen.
Also mein Papa ist total toll, aber mein Papa war halt auch bis zu meinem zweiten Lebensjahr nicht anwesend, weil der hat so Tunnelbohrmaschinen gebaut. Und deswegen war der immer im Ausland. Und als ich gekommen bin, ist meine Mutter halt dann in Deutschland geblieben, teilweise halt nach Korea gegangen. Aber
du bist in Düsseldorf geboren?
Nee, in Mönchengladbach. Fast.
Guck mal, wie du immer so tust mit Düsseldorf. Ich dachte, du
bist
dort
geboren. Nee, auf Wikipedia steht auch, dass ich in Köln geboren worden bin. Ich habe das noch nie irgendwie kommentiert, was ich eigentlich nicht verstehe, weil eigentlich mag ich die Stadt ja gar nicht so gerne. Ich bin da aufgewachsen in Köln, aber ich bin nicht in Köln geboren.
Hä? Und Wikipedia dann bist du später erst nach Düsseldorf?
Ja, als ich ausgezogen bin.
Ach was.
Mhm. Meine Mutter ist auch nur nach Mönchengladbach gefahren, weil das Krankenhaus angeblich so gut sein soll.
Mhm.
Also da hat mich da geboren so. Meine Mutter war ja hochschwanger mit mir nicht in Deutschland. Meine Mutter war hochschwanger mit mir auf den Philippinen. Das darf ich mir auch bis heute anhören. Da ist sie 7 Stunden durch den Dschungel gefahren und ist nicht einmal auf Toilette gegangen, obwohl alles auf ihre Blase gedrückt hat, weil meine Mutter kann nicht wild pinkeln. Sie kann es nicht. Und meine Mutter ist auch der felsenfesten Überzeugung, dass ich so auf rohe Mango stehe und reife Mangos ganz eklig finde, weil man das auf den Philippinen so isst und sie das während der Schwangerschaft so viel gegessen hat.
Ah, meine Mutter hat in der Schwangerschaft jeden Tag ein Avocado gegessen.
Stehst du auf Avocados?
Schon.
Aber jeder steht auf Avocados, das ist jetzt kein USP, glaube ich.
Ja, aber sie meinte, glaube ich, irgendwer hat zu ihr gesagt, man kriegt ein schönes Kind, wenn man Avocado isst. Und hat sie jeden Tag Avocado gegessen. Ist schon krass eigentlich. Schon auch ziemlich toxisch irgendwie.
Ja.
Und sie hat viel Punika getrunken. Also sie hat sehr viel Fett und Zucker zu sich genommen.
Meine Mutter hat 2 Jahre aufgehört, Tomaten zu essen, weil sie gehört hat, dass die Blausäure sich in den Fetten einlagern und das schlecht fürs Baby ist. Meine Mutter hat es so richtig ernst genommen.
Nee, so war das bei mir nicht.
Also ich glaube, geplanter kann man nicht sein, so gefühlt. Okay, aber erzähl weiter.
Ja, dann haben sie sich getrennt, dann war der weg. Und dann bin ich ohne meinen Vater aufgewachsen, aber es war immer ziemlich, also für mich war das okay. Manche Leute sehen sich ja nach einer Vaterfigur oder haben so viele Fragen. Ich kann mich nicht so daran erinnern, dass ich mich darum gekümmert habe, wo mein Vater ist oder dass es eine Frage war. Und ich war auch immer so, keine Ahnung, ich habe ja früher die Schule immer gewechselt jede Woche, weil wir immer woanders auf dem Jahrmarkt dann waren.
Nein, wirklich?
Mhm. Und dann kam halt, also dann gab es immer ganz viele Fragen, also generell.
Geht das einfach
so? Mit Wohnwagen wohnen und bla bla bla. Das geht nicht einfach so, aber da gibt es so, also für Kinder von beruflich Reisenden gibt es dann so ein Reisetagebuch. Das ist einfach ein Ordner mit...
wie ein Klassenbuch nur für dich.
Quasi. Und dann gibt es so Unterlagen und dann müssen die ausfüllen, was wir gemacht haben in der Woche, wie ich mich verhalten habe. Und dann wird aus diesen ganzen Zetteln, die werden dann an die Stammschule geschickt, die sogenannte, wo man halt gemeldet ist. Und die Stammschule macht dann aus diesen ganzen Zetteln ein Zeugnis am Ende.
Eieiei, die haben dich gehasst dafür, dass du das machst bestimmt, ne?
Gute Frage. Weiß ich nicht. Aber ja, das ist schon, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wahrscheinlich,
ist auch egal, viel interessanter.
Nee, weißt du was? Ich glaube auch, dass die dann vielleicht gar nicht so genau die Zettel gelesen haben.
Und sich gedacht haben, ja.
Ja.
Safe.
Du hast voll recht.
Ja.
Ja, ich bin, ja, hast recht. ja, aber so geht das dann. Und dann muss man immer montags zur Schule gehen und dann fragen, ob man dann dazukommen kann. Wenn da kein Platz ist in der Schule, dann musst du zur nächsten und versuchen, da irgendwie einen Platz zu bekommen. Oder die wissen schon, dass man kommt, weil das jedes Jahr die gleiche Schule ist.
Musst du auch Klassenarbeiten schreiben?
Ja, ich habe auch Klassenarbeit mitgeschrieben, aber dann, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin am Montag irgendwie in eine Schule gekommen, in Eutin, das ist auch in Schleswig-Holstein, da ist Vincent Weiß geboren, da kommt er her. Da musste ich ein Diktat mitschreiben und ich hatte eine 3 in diesem Diktat, aber ich wusste ja nicht, dass es vorkommt. Und dann weiß ich noch, dass am Ende der Woche wurde die Klassenarbeit wiedergegeben. Und dann hat der Lehrer auch gesagt, ja, hier hat manche eine 5 und Aminata kam an dem Tag und sie hat eine 3 geschrieben und meinte, das ist, eigentlich wäre das ja eine 1, wenn ich das vorher gewusst hätte, welche Worte hier dran kommen und so weiter. Und so war das dann, dass man daraus irgendwie so ungefähr was gemacht hat. Also, naja, am Ende hatte ich aber Abitur auch sogar, was aber auch nicht so einfach ist. Aber wenn man das wirklich will, dann kann man das auch schaffen. Mit diesem unterwegs zur Schule gehen, jede Woche woanders und irgendwie trotzdem seinen Schulabschluss bekommen.
Es tut mir total leid, dass ich die ganze Zeit mit so random Fragen unterbreche. Jetzt ist in meinem Kopf direkt wieder so, ja, und wann hast du jetzt deinen Vater kennengelernt?
Dann, der war weg die ganze Zeit und ich habe mir aber, eigentlich wollte ich sagen, weil ich dann immer die Schule gewechselt habe zum Beispiel, da musste man immer erklären, was mit im Wohnwagen wohnen und so weiter und so fort und Jahrmarkt. Und dann war noch die Frage, warum ich schwarz bin. Und ich habe auch ganz oft dann einfach so, ich wusste, der ist aus Gambia, aber manchmal habe ich dann auch Ghana gesagt. weil ich es auch verwechselt habe, weil ich dachte, irgendwas mit G. Also so random war für mich mein Vater.
Ja.
Einfach so, ich weiß, der ist irgendwo, aber weil alle irgendwie gefühlt aus Ghana kamen, war ich dann so, ja, vielleicht dachte ich dann auch. Also es war wirklich komplett keine Priorität, weil der sich aber auch nie gemeldet hat oder meine Mutter den nie angesprochen hat. Das war einfach so, als würde der nicht existieren. Ich wusste aber, warum ich schwarz bin und dass es den gibt. Aber ich bin auch mit meinen Großeltern aufgewachsen und ich hatte schon auch Vater oder so männliche Rollen irgendwie, glaube ich, da für mich. Aber ich wusste irgendwann dann, eines Tages will ich ihn mal kennenlernen, weil man muss ja, ich dachte, man muss ja schon irgendwie mal wissen, wieso, wer der Vater ist.
Ja, das ist so ein Verpflichtungsgefühl, ne?
Ja. Und ich dachte früher immer, das mache ich, wenn ich groß bin. Und früher, also so als Kind und bin 15, dachte ich, wenn ich 20 bin,
bist du groß?
Suche ich den, da bin ich groß, ja. Und dann war ich 20 und war natürlich nicht groß. So wie du vorhin gesagt hast,
ja.
Wie die 20-Jährigen, die 16-Jährigen irgendwie sagen, hier so und so läuft es, dann war ich 20 und war so, nee.
Ja.
Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert und irgendwann hatte ich so einen krassen, einfach so einen Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es soweit und dann bin ich alleine nach Gambia geflogen und dachte, ich komme da erstmal an und komme erstmal im Land an und akklimatisiere mich ein bisschen und lerne die Kultur kennen und wenn ich dann soweit bin, lerne ich meinen Vater kennen. Und das funktioniert aber nicht. Ich glaube, in Afrika generell nicht, aber in Gambia besonders nicht. Das ist ein sehr kleines Land. Ich habe das Gefühl, jeder weiß einfach, wenn du kommst. Ich weiß nicht, woher, aber du kannst da nicht hinfahren und denken, ich mache mir erstmal einen Lockeren. Also ich bin da angekommen und er war direkt am Flughafen und ich war komplett überfordert, weil ich war so, Bro, was geht ab? Hä?
Aber weißt du heute, woher er das wusste?
Nö.
Also du hast ihn seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht gesehen, seitdem du 2 bist.
Ja.
Keinen Kontakt gehabt.
Ja.
Du kommst.
Doch, ich habe sogar mal, als ich 14 oder 15 war, ihn angerufen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich die Nummer hatte.
Standen eure Eltern noch im Kontakt? Deine Eltern?
Aber es gab einen bekannten Freund und der hatte eine Nummer. Und darüber habe ich das irgendwie rausgefunden. Und dann haben wir einmal geredet. Und dann fand ich es aber ganz komisch. Und da dachte ich auch, jetzt habe ich einmal mit ihm geredet, jetzt brauche ich gar nichts mehr.
Dann.
Und dann habe ich irgendwann, ich will ihn noch einmal sehen. Und ich habe ihn aber auch nicht angerufen vorher oder so.
Mhm.
Also ich weiß nicht. Ich weiß es nicht.
Crazy.
Aber dann war er auf einmal da. Und es war total krass. Weil es war, also, ich fand es sowieso schon krass, dahin zu fahren. Ich war todesaufgeregt und es war alles viel zu viel. Und dann war der auch noch da. Stand vor mir. Und ich kam überhaupt nicht klar. Also man sagt immer, auf irgendwas nicht klarkommen, aber das war für mich so doll ein Moment und Inbegriff von, ich komme nicht drauf klar. Also ich bin einfach wirklich, es war wie in so einem Film. Es war viel zu viel für meinen Körper.
Ja.
Und von da an haben wir uns kennengelernt. Das erste Mal, als ich da war, waren es auch sehr viele Gespräche und sehr aufwühlende und mit viel Heulen und vieles, also was man so, also viel Aufarbeitung und bla bla bla.
Mhm.
Danach dachte ich dann, gut, und es war krass, ich bin nach Hause geflogen und ich weiß noch, wie ich saß im Flugzeug und hatte so doll das Gefühl von so Fulfillment. Also ich war so...
Vollkommen.
Ja. Und es war krass, weil ich habe mich gefühlt, als wäre ich jetzt...
Hast mehr bekommen auf jeden Fall, als die Erwartungen waren wahrscheinlich, ne?
Weil ich habe gar nichts erwartet. Und ich war dann auf einmal erfüllt und es war so ein Teil, das dazugekommen ist und dann war es ganz, aber ich wusste nicht, dass mir dieses Teil gefehlt hat, weil ich mir so sehr eingeredet habe, dass es nicht fehlt.
Ja, weil am Ende, ich glaube, das macht ja schon was mit dir, ne? Du hast erzählt, dass du selber erzählt hast, dass Ghana oder Gambia, das war same, same, aber am Ende des Tages guckst du in den Spiegel und siehst offensichtlich, kommst du nicht rein komplett aus Schleswig-Holstein und irgendwie so ein Teil deiner Identität, der so oberflächlich zu sehen ist, scheint irgendwie zu fehlen und ich glaube, das...
Ja, aber für mich war das so... Ich wusste so, als ich das mit Ghana und Gambia war, ich halt 7 oder so, ne?
Okay. Ich habe gerade jetzt so mit 5.
Nein.
Ghana.
Da wusste ich dann schon mehr. Aber da war ich so Grundschule halt, ne? Aber später war für mich, mir war doch klar, dass es mein Vater ist und es war so meine schwarze Seite, aber ich habe den einfach nur als den, und es kommt natürlich auch darauf an, was deine Familie dir erzählt über diese Person. Für mich war es einfach, ich hatte nur schlechte Geschichten mit dem verbunden und der war weg und der war nicht da und es war einfach alles nur schlecht. Und dann habe ich den kennengelernt und der ist halt, er ist ein richtig toller Typ. Er ist so witzig, er ist herzlich, er ist wirklich so toll und es war total krass, weil ich niemals davor darüber nachgedacht habe, Welche Charaktereigenschaften hat dein
Das war gar nicht in deinem Horizont der Möglichkeiten.
Es kam gar nicht auf die Idee, ja. dass er einen Charakter hat, außer...
Scheiße.
Ja, wirklich.
Ja.
Und dann lerne ich den so kennen und merke auf einmal, eigentlich, also ja, der hat seine schlechten Seiten, aber das ist auch vielleicht 20 Jahre her.
Mm.
Der ist ja wieder in Gambia, der ist die ganze Zeit schon da, der hat da sein Leben. Beim ersten Mal haben wir irgendwie voll viel aufgearbeitet, dann war ich nochmal da, jetzt war ich nochmal da und jetzt so beim letzten Mal war es so krass, weil wir einfach nur todesgechillt haben.
Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Ich glaube, ich habe es gesehen bei dir, auf Social Media habe ich es verfolgt.
Genau. Und da war es so, jetzt haben wir so gefühlt alle traumatischen Sachen irgendwie einmal besprochen und jetzt sind wir einfach zusammen. Und mein Learning vom letzten Mal, und ich glaube, das ist ziemlich vielleicht der Key to Success für Kinder. Man muss einfach ich habe gemerkt, Vater und Mutter einfach getrennt voneinander als Menschen sehen.
Ja, die sind keine Einheit.
Ja. Und ich hatte sowieso noch nie Eltern. Ich kenne das Wort Eltern nicht, ich kenne die beiden zusammen nicht, ich kenne Eltern.
Du hast eine Mama.
Ja. Und die eine Person redet immer über die andere und die andere redet über die andere Person, aber deren Geschichte ist so weit weg von mir und das beeinflusst mich ja total, aber ich muss es deshalb voneinander trennen, weil ich sonst keine gute Beziehung zu meinem Vater aufbauen kann, wenn ich immer nur darüber mit meiner Mutter darüber spreche, obwohl jetzt 20 Jahre vergangen sind. Jetzt sind es ja schon noch mehr, jetzt sind 30 Jahre. Wieso sage ich die ganze Zeit 20 Jahre?
Wunschdenken.
30 Jahre. Ja, ich muss es voneinander trennen, so habe ich das jetzt gemacht und jetzt ist mein Vater einfach irgendwie, wir haben voll viel Kontakt und es ist...
Das ist einfach nur ein Zugewinn.
Voll.
Aber vielleicht ist es auch genau richtig so gelaufen, ne? Vielleicht
das Problem ist aber, ich habe immer Angst, so beim letzten Mal wollte ich hinfliegen und dann, weil ich fliege jedes Jahr, dann kam Corona, dann konnte ich nicht hin.
Mhm.
Und jetzt beim letzten Mal habe ich auf einmal vorher im Flugzeug, hatte ich so krass, ich habe so Anxiety gehabt.
Irgendwie. Beklemmungen.
Voll.
Unbehagen. Omen.
So doll Unbehagen, das ist das Wort. Ich habe nichts gelesen, nichts gehört. Ich saß einfach nur so im Flugzeug und war so, was ist, wenn wir uns jetzt... Also, weil diese Beziehung zu ihm ist so fragil und so, wir haben da jetzt irgendwie was aufgebaut, aber ich habe irgendwie Angst, dass irgendwas ist, sondern geht es kaputt, weil irgendwie ist es ganz nett, so wie es gerade ist. Deshalb, vielleicht lasse ich es einfach so, wie es gerade ist. Wenn ich jetzt nochmal dahin fahre und dann bin ich eine Woche da, was passiert dann? Was ist, wenn wir uns streiten oder so? Super komisch.
Und dann ist es auch so weit weg, ne? Das, ja, ich verstehe das total. Ich finde das total interessant, weil zum einen, ich weiß gar nicht, Gambia, spricht man auch Französisch?
Nee, Gambia ist britische Kolonie, aber
okay.
Es ist Senegal drumherum, ja.
Ja, deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, weil Senegal, Französisch,
aber
Mali.
Also da sprechen auch viele Leute Französisch, aber eigentlich Englisch.
Okay, das ist dann natürlich einfacher, weil zum Beispiel, wenn ich in Korea bin bei meiner Oma und ich spreche ja kein Koreanisch, wird diese Frau mir so viel Liebe zeigen. Und weil diese Sprachbarriere da ist, macht sie das so unnormal viel über Haptik. Aber eigentlich kenne ich diese Frau überhaupt gar nicht. Wir haben uns noch nie unterhalten und irgendwie tut mir das so leid, dass es Unbehagen in mir irgendwie ausgelöst hat. Und das hat mich so total an die Situation erinnert, als er einfach vor dem Flughafen so stand. Dann sitze ich da und sie hat gekocht und ich weiß, das ist meine Oma und ich kenne diese Kinderfotos, wo sie mich hält und das ist irgendwie, ist da auch was? Ich finde, das auch eine süße Omi ist, aber da ist nichts Emotionales irgendwie so gewesen immer, weil ich bin dann halt sehr schnell...
Das ist auch krass eigentlich irgendwie.
Habe ich angefangen halt nach Afrika zu fliehen, zu meinem Vater halt. Und
aber bist du dann nicht mehr die Familie in Korea besuchen gefahren?
Naja, so viele Ferien gab es zur Schulzeit auch nicht, ne?
Okay.
Also, weißt du?
Stimmt.
So und... Die langen Ferien bin ich dann halt meistens zu meinem Vater.
Ja.
Und ich habe auch so voll das schlechte Verhältnis immer gehabt. Weil ich war sauer. Ich bin da hin und ich bin da überhaupt nicht stolz drauf. Aber ich habe den, glaube ich, schon so ein bisschen auch ausgenommen, wie so eine Weihnachtsgans dann. Ja, weil er kam früher in Deutschland immer nur und hat Geschenke gebracht, weil er war gar nicht so dieser emotionale Typ und so. Ne? Der hat sich auch nicht als Vater jetzt irgendwie krass aufgespielt, sondern das war mein Stiefvater damals noch, jetzt Adoptivvater. Der hat halt die Vaterrolle so übernommen und sich um die Dinge in Deutschland gekümmert. Aber dann ist er ja an Krebs erkrankt und ich bin nochmal hin. Und ich bin 2 Monate da gewesen, ja, und habe ihm zum ersten Mal eine Chance gegeben, dann im Erwachsenenalter natürlich auch, ne, gefestigter in mir selber. Da war ich schon geoutet und es hat irgendwie so mit weniger Last auf den Schultern, weniger Weltschmerz, zum ersten Mal eine Chance gegeben und ich habe festgestellt, wie ein toller Mensch mein Papa eigentlich ist. Weißt du?
Das ist so krass, der Moment, dass du das dann feststellt.
Ja, deswegen, das war so.
Das ist krass, weil ich hatte das letztes Jahr, als ich da war und hab dann irgendwie, weißt du, das ist eigentlich voll der gute Mensch. Und es sind vielleicht Sachen schiefgelaufen in seiner Geschichte oder so, wofür vielleicht die Umstände was können, so, aber eigentlich.
Ja, und die Dinge sind auch, wie sie sind.
Ja.
Am Ende. Es läuft so, ich glaube eh daran, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Und ich hatte eine Vaterfigur in Deutschland. Und selbst wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre jetzt wahrscheinlich auch, wäre ich nicht unter der Brücke geändert. Aber mein Vater hat mir auch so voll viel trotzdem noch beigebracht, so richtig passiv. Mhm. So Lehren, so ein bisschen fürs Leben. Weil ich saß da in einem Haus und so das Haupthaus und daneben war so ein Gästehaus. Und ich habe im Gästehaus geschlafen. Und, ne, er saß auf der Veranda, hat sich so sein Cannabisöl, was er bekommen hat, halt als Schmerztherapie quasi, da gegönnt auf der Veranda. Und ich fand ganz am Anfang, als ich da war, so belastend, das zu sehen, dass er da quasi alleine stirbt. Mhm. In diesem Fischerdorf in Südafrika und irgendwie alleine ist. Und am Ende, als dann Zeit war, sich zu verabschieden und dass ich zurück nach Deutschland gehe, habe ich verstanden, dass es total übergriffig ist, wie eben auch mit Mitleid, wie wir gestern gesprochen haben, davon auszugehen, dass es für ihn gerade schlimm ist, dass er hier in Anführungsstrichen alleine ist. Weil er hat mir so mit allem, was er hat, ohne Worte zu benutzen oder zu versuchen, mir das zu vermitteln, sondern einfach in diesem Sein gezeigt, dass er seinen Frieden damit gemacht hat, dass es ihm gut geht, dass er die Zeit nutzt, die er noch hat. Er hat sich auch gegen Chemotherapie und Co. entschieden. Und da habe ich verstanden, dass es so egoistisch von mir war, das als belastend zu sehen, dass ich das schlimm finden würde. Vielleicht fände ich es auch gar nicht schlimm, wenn ich in der Situation wäre. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Und als ich den Anruf bekommen habe, dass er ins Krankenhaus gekommen ist, habe ich zweimal in meinem Leben geweint, dass es wirklich wehgetan hat, dass es körperliche Schmerzen waren. Das war, als ich am Flughafen Tschüss gesagt habe und als ich den Anruf bekommen habe, dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Als ich den Anruf bekommen habe, dass er gestorben ist, habe ich geweint, aber es war nicht mehr schlimm. Und in dem Moment habe ich auch wieder verstanden, ich hatte die ganze Zeit einfach nur Angst. Das war die ganze Zeit keine Trauer, weil echte Trauer hat irgendwie nicht wehgetan, sondern es war diese Befangenheit und dieses egozentrische, ich will niemanden verlieren. Weil er, also, ne? Offensichtlich merkt er das nicht mehr. Und irgendwie hat mir das so einen natürlichen und gesunden Umgang, glaube ich, mit dem Tod auch irgendwie beigebracht.
Voll schön.
Mhm. Bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für.
Und er war ja aber auch nicht allein, wenn du sagst, dass du da warst.
Ja, dann kam Corona. So, und dann hat sich das noch so über ein Jahr ungefähr gestreckt.
Okay.
Und irgendwie, deswegen glaube ich, auch so krass an Schicksal, weil ich habe meinen ersten Modeljob gemacht bei About You. Und da hat er mich angerufen an dem Tag und ich habe ihn dann zurückgerufen nach Wrap-Up. Und dann wollte er über Erbe schon sprechen. Und ich so, wenn jemand mit dir über Erbe sprechen möchte, ist kein gutes Zeichen. Meinen zweiten Job gemacht bei Got To Be und habe seinen Anruf verpasst. Aber wir haben halt Overtime gehabt und ich habe gedacht, okay, ich rufe morgen an. Und in der Nacht ist er halt verstorben. Aber ich hatte ihm schon erzählt, dass ich überlege, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, er trotzdem irgendwie noch so ein bisschen mitbekommen, wohin die Reise geht und dass er jetzt weiß, was ich jetzt mache.
Das ist so hart irgendwie und gleichzeitig voll schön.
Ja, ja, voll.
Weil es sich irgendwie so erfüllt anhört. Also so irgendwie gut, hört sich falsch an, aber es hört sich irgendwie.
Ja, und das Krasseste ist, ich bin ja aus Egoismus, überhaupt ist es nur dazu gekommen, dass ich dahin halt geflogen bin, weil ich mir gedacht habe, ich wusste rein faktisch, die Familie von meinem Vater, da sind fast alle an Krebs gestorben, er wird keine 100 Jahre alt.
Mhm. Wie alt war er?
63.
Okay, krass.
Und ich habe ihn angerufen mit dem Gedanken, ich möchte nicht, dass er stirbt und ich habe es ihm niemals gesagt.
Mhm.
Und in dem Gespräch habe ich halt erfahren, dass er Krebs hat. Wir hatten zu dem Zeitpunkt so 9 Monate nicht miteinander gesprochen. Weil ich jetzt immer so sauer war. Ich war immer so, ich habe erst viel später begriffen, dass es von ihm kein Desinteresse war, dass er nicht angerufen hat, sondern eher so ein, wenn ich was teilen möchte, was ich ja auch selber habe, wenn ich mich beobachte, dieses so, dann melde ich mich schon. So eher dieses so Grenzen respektieren war und nicht dessen, also so, er hat das Gefühl, ich bin in Deutschland, hier ist alles so schnelllebig und er will nicht stören, in Anführungsstrichen, weil ich habe hier auch meine Vaterfigur und so.
Hat er das zu dir gesagt? Oder hast du dir das gedacht?
Nee, ich habe ja super lange Gespräche mit ihm geführt, auch da.
Aber ich glaube, das ist auch das Ding, sich dann da rein zu versetzen, dass Mutter und Vater ja auch zwei Menschen sind, die auch nicht, also die auch Fehler machen und manchmal auch nicht wissen, was sie vielleicht richtig machen oder falsch.
Ich finde, das ist auch die wichtigste Erkenntnis in meiner Therapie gewesen, weil Eltern machen immer Dinge falsch. Es ist utopisch. Es gibt keinen Menschen, der keine Fehler macht. Und so gibt es auch keinen Menschen, der keine Fehler in der Erziehung macht.
Aber manchmal ist es ja, also bei mir war es zum Beispiel so, als ich zu meinem Vater das erste Mal gefahren bin, habe ich überall Bilder gesehen und so von mir. Und auch Bilder, die er gar nicht hätte haben können. Und dann war ich so, hä? Also die muss ihm jemand geschickt haben, weil da war ich so in der dritten Klasse. Das war so gar keinen Sinn. Und dadurch habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass meine Mutter, dass er schon mal nachgefragt hat.
Mhm.
Und ich dachte aber, der hat sich nie gemeldet. Der hat sich gemeldet. Nur meine Mutter hat es irgendwie reguliert, sag ich mal. Also was ich erst irgendwie scheiße fand. Und dann habe ich es aber auch verstanden, weil ich mir dachte, hey, wenn ich jetzt ein Kind hätte, es ist irgendwie 8 Jahre alt, lebt ihr bestes Leben, ist super happy, bla bla bla. Und dann aus nichts kommt der Vater wieder und will was. Kann ja auch sein, dass er sich dann nie wieder meldet. Was macht das denn mit so einem Kind? Also wenn ich mit 8, wenn dann irgendwann, wenn es dann irgendwie hieß, ja, dein Vater, das hätte mich ja total durcheinander gebracht. Also habe ich dann auch erst verstanden, hey, meine Mutter ist ja auch ein, das ist ein Mensch mit Gefühlen, die Entscheidung treffen muss. Und die, wenn du so krasse Entscheidungen treffen musst für einen anderen Menschen, der das Wichtigste für dich ist, dann also hat man doch auch, muss man so Angst haben, die richtige oder falsche Entscheidung zu treffen. Und letztendlich weiß ich für mich, dass das die richtige Entscheidung war, dass der war ja wirklich weg. Und dass dieses kleine bisschen mal, was vielleicht da gewesen wäre, das wäre nicht gut für mich gewesen, glaube ich.
Mhm. Das hätte mehr in dir so. Dann hättest du was gehabt, was du vermisst hättest wahrscheinlich, ja, ne? Im großen
das
Erwachsenwerden.
Glaube ich, aber weiß ich ja auch nicht. Aber das sind so Sachen, die finde ich, ja, checkt man erst, wenn man selber erwachsen wird, mhm, wenn man selber hinterfragt, wenn man selber versteht, wir alle sind nur Menschen, selbst wenn wir Mutter oder Vater sind.
Aber kennst du das? Weil ich hatte das Gefühl, ich habe den Groll erst wirklich losgelassen. Klar, nach der Erkenntnis, dass ich überhaupt Groll in mir trage, weil man natürlich seine Eltern auch so auf ein Podest hebt, auf so ein unfehlbares Podest, so gerade in jungen Jahren. In dem Moment aber, wo ich gecheckt habe, ich brauche überhaupt gar keine Entschuldigung, ich habe auch nicht das Bedürfnis meiner Mutter zu sagen, wo sie versagt hat, weil das würde überhaupt nichts ändern jetzt, weil diese Situationen werden auch nicht nochmal aufkommen. Habe ich verstanden, okay, ich habe jetzt wirklich losgelassen. Es ist jetzt für mich wirklich in Ordnung und ich habe damit abgeschlossen, weil ich finde, dieses so eine Entschuldigung brauchen, davon erhofft man sich, dass es einem den Schmerz nimmt. Ist schön, wenn man eine Entschuldigung bekommt, eine proaktive, aber ich persönlich finde, zum Beispiel brauche das gar nicht.
Ich bin ziemlich doll ohne Entschuldigung aufgewachsen leider. Ich kann mich auch schlecht entschuldigen, weil ich es aber auch einfach von zu Hause nicht kenne, dass man sich entschuldigt.
Echt, ich kann das super.
Ist es so ein bisschen ein asiatisches Ding auch?
Ja, meine Mutter hat da schon extrem viel Wert drauf gelegt, dass man sich entschuldigt und nach was richtig und was nicht richtig ist, das war schon sehr, sehr krass eingeteilt.
Ich finde, es ist schön, wenn man das ein bisschen, also wenn es nicht zu doll ist, aber
ja,
bin halt immer so, weil ich das nicht so irgendwie nicht mit aufgewachsen bin, denke ich, ich verstehe Entschuldigung immer, also manchmal nicht so richtig, weil ich denke, weil es dann schon zu spät ist. Wenn ich dir jetzt was tue und dann entschuldige ich mich dafür, dann ist es ja aber schon passiert. Also ich verstehe, dass es dann leid tut oder so, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn sich Eltern jetzt entschuldigen für das, was sie damals gemacht haben, also das macht es ja nicht besser. Also das macht, also hilft mir das dann in der Heilung oder so.
Witzig, das ist so, wie ich sage, bereuen und stolz sein, das ist eine Zeitverschwendung, ist eigentlich ein ähnliches Ding, ne?
Ja.
Aber für mich, ich glaube, ich bin so gut im Entschuldigen, weil ich möchte immer nicht, dass die Leute denken, dass ich Dinge für selbstverständlich nehme. Und das ist für mich so ein Zeichen von Wertschätzung. Irgendwie so, das ist so ein Respektding, dass ich mir denke, okay, du bist es wert, dass ich mir die Zeit nehme. Oder wichtig genug, dass ich mich bei dir entschuldige, dass es mir nicht egal ist.
Voll.
So, das
und
ist
das
so
muss
der
man
Hauptgrund.
Aber, also das habe ich mittlerweile auch gelernt. Und ich finde Entschuldigung auch wichtig, aber ich muss für mich wissen, dass die Person das ernst meint und dass es nicht nur eine Entschuldigung ist, weil man sich ja entschuldigt.
Ja.
Weißt du?
Nee, aber deswegen finde ich zum Beispiel, ich entschuldige mich immer mit einer Reflexion.
Mhm.
Ich sage auch immer sehr deutlich, keine Ahnung, das entschuldigt es nicht, aber aus den und den Beweggründen habe ich halt so überemotionalisiert gehandelt. Das soll gar nicht die Entschuldigung sein, aber einfach, damit du verstehst,
und
woher ich komme.
Und das ist eigentlich voll gut. Ich hatte letztens so einen Moment bei der Arbeit und dann hat die Person sich bei mir entschuldigt und auch erklärt, warum und pipapo. Und ich habe ganz, ganz doll gemerkt, wie gut mir das getan hat. Also eigentlich habe ich manchmal sage ich auch Sachen, das stimmt, die sind gar nicht so, wie die sind. Weil jetzt merke ich wieder, eigentlich finde ich Entschuldigung doch gut.
Ja, weil ich entschuldige mich manchmal auch, bevor ich sauer werde. Ich hatte das schon mal, ich hatte das mal in einem O-Ton während Dreharbeiten und ich so, es tut mir total leid, ich weiß, das ist absolut gerade nicht deine Schuld, aber es fuckt mich ja alles komplett ab. Lass mich bitte einfach in Ruhe.
Also, ich muss total dringend auf Toilette. Ich sehe aber auch, dass die Zeit schon bei 1:15 ist und wir sollten eine Stunde ungefähr reden. Und da wir jetzt schon so viel gesprochen haben und ich wahnsinnig dringend auf Toilette muss, ist das jetzt für dich die Einladung, das zu beenden hier?
Finde ich Hammer. Ich habe mir schon, während du gesprochen hast, die ganze Zeit gedacht, boah, geil. Ich möchte immer, dass Aminata dabei ist. Dann kann sie das Outro machen. Richtig hochprofessionell als Moderatorin. Ja, ich danke dir natürlich erstmal, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super spannend irgendwie. Ich finde es auch total passend, dass jetzt hier durch diesen Vorhang, durch den Schlitz, die Sonne durchstrahlt in Hamburg. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich freue mich total, gleich das Gespräch mit dir weiterzuführen, ob du möchtest oder nicht. Lasst uns super gerne eine Bewertung da, überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns auch sehr gerne für Video-Assets bei Yumyum Hustler, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok.
Und schaltet in die ARD-Mediathek und schaut Deep und Deutlich mit Alex und mir.
Danke dir, dass du hier warst.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.